Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Wie können Jüdinnen und Juden in Deutschland leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Zentralrat der Juden in Deutschland. Und zwar seit 70 Jahren, als die Frage noch eine ganz andere Dringlichkeit hatte. Denn damals war die Shoah allgegenwärtig. Kommende Woche feiert der Zentralrat Geburtstag. Angela Merkel kommt gratulieren. Welche Rolle spielt das Gremium heute? Dazu haben wir gleich ein Gespräch. Jetzt geht es erstmal ins Kino. Zurzeit läuft das Filmfestival Berlin-Brandenburg. Und dank Corona können Sie zahlreiche Filme überall in Deutschland sehen am Computer. Das Festival heißt denn auch Jews with Many Views. Wolfgang Martin Hamdorf berichtet.
Die tödlichen Schüsse auf den israelischen Premierminister Yitzhak Rabin am 4. November 1995 warfen den Nahost-Friedensprozess um Jahrzehnte zurück. Der israelische Spielfilm Incitement, Anstiftung, zeichnet die Radikalisierung des ultraorthodoxen Studenten Yigal Amir nach bis hin zum tödlichen Attentat. Der Film zeigt auch das gesellschaftliche Klima und die Spaltung des Landes, die es erst möglich machte. Für Festivalleiterin Nicola Galina ist Incitement auch eine Auseinandersetzung mit dem Terrorismus generell.
Ich finde dieser Film extrem wichtig und ich hoffe, der kriegt auch in Deutschland einen Verleih, weil er macht absolut deutlich, dass es keine Einzeltäter gibt. Und hier auch, ja, mit dem Attentäter von Halle, wo man sagt, ja, Einzeltäter, nein, es gibt die nicht. Die haben eine Geschichte, die haben ein Umfeld und hier wird es ganz, ganz genau untersucht. Und die haben auch sehr, sehr viel und lange mit dem Attentäter telefoniert, der natürlich nichts bereut und ich weiß nicht was, wirklich schrecklich. Er hat ja die Geschichte der Welt, der Friedensprozess verändert. Ja, und man muss diese Leute angucken, man muss den Umfeld angucken, man muss sich sagen, wo kommen die her? Was ist die Motivation? Ich finde, der Film ist sehr wichtig. Er ist in jedem Land wichtig, wo diese Sachen passieren und die passieren jetzt überall.
Die Geschichte Israels und des Nahostkonflikts ist ein zentrales Thema des Festivals. Die dokumentarische Serie Dayan, The First Family, verbindet mit Archivbildern und persönlichen Erinnerungen Familien und Weltgeschichte. Moshe Dayan, der Militär mit der Augenklappe, wurde zur Ikone der Armee, der Verteidigung Israels gegen die übermächtigen Nachbarländer und später zum Wegbereiter des Friedensabkommens mit Ägypten.
Ich kenne nichts Spannenderes als den Krieg. Ich will niemandem empfehlen, einen Krieg zu beginnen, nur damit man etwas erleben kann. Aber kann es etwas Aufregenderes geben als den Krieg?
Als Ehemann und Familienvater spielte der General und Minister eine, zu den Aussagen seiner Angehörigen, eher zwiespältige Rolle. Die Serie erzählt die Geschichte der Familie Dayan von den Anfängen im Kibbutz bis in die Gegenwart. Zu Wort kommen Familienangehörige, Historiker und Journalisten. In Israel ist die Familie sehr bekannt. Dayans erste Frau, Ruth Dayan, die Mutter seiner Kinder, ist Modedesignerin und Friedensaktivistin und heute 103 Jahre alt. Seine Tochter Yael Dayan ist Politikerin und Buchautorin und sein Sohn Assi Dayan war einer der bekanntesten israelischen Regisseure und Schauspieler. Die Dayans werden auch als die israelischen Kennedys bezeichnet, sagt Nicola Galina.
Ja, die sind sehr, sehr bekannt und auch der Schauspieler, der Sohn und so. Ja, die gehören schon zu ganz besonderen Teil der israelischen Gesellschaft. Und ich meine, was so faszinierend ist, finde ich, an diesem Film, dass man sieht, wie die Geschichte des Landes mit der Geschichte der Familie so eng verbunden ist.
Mit privaten Familienbildern und offiziellen Archivmaterial und Interviews zeichnet die Serie die Entwicklung einer dysfunktionalen Familie nach, Spiegelbild der Entwicklung einer zerrissenen Gesellschaft vom britischen Protektorat bis in die Gegenwart. Seit mehr als 25 Jahren ist Israel ein Schwerpunkt des Festivals. Wegen der Corona-Krise findet es dieses Jahr zum ersten Mal ohne Gäste aus Israel statt. Aufgrund der Pandemie hat sich auch das Festival teilweise ins Internet verlagert. Die 44 Filme laufen in 8 Kinosälen. Zum ersten Mal sind sie aber auch online zu sehen. In der Krise sieht Nicola Galina auch eine Chance.
Alle schimpfen über Online-Festivals, aber für uns ist es einfach eine wunderbare Möglichkeit, unser Publikum in ganz Deutschland zu erreichen. Nach jedem Festival, in den ganzen Jahren, wo ich das mache, gibt es nach dem Festival Anrufe, E-Mails aus irgendwelchen Gegenden in Deutschland und Leute aus so kleinen Städten und sagen, wie kann ich diese Filme sehen? Und ich sage, sie können sie gar nicht sehen. Und dieses Jahr kann ich sagen, sie können sie zu Hause sehen. Natürlich ist es nicht optimal, aber besser so als gar nicht.
Aber das wirkliche Kinoerlebnis lässt sich dadurch nicht ersetzen. Selbst wenn, wie im Delphi Filmpalast in Berlin, die Hygienevorschriften vorschreiben, jede zweite Kinoreihe zu sperren. So ist der Saal auch bei einer Weltpremiere nur halb voll. Der Gershon-Klein-Preis für den besten deutschen Film mit jüdischer Thematik ging dieses Jahr an das Debüt der Regisseurin Schirill Pelek. Sie lebt seit 8 Jahren in Deutschland.
Kiss Me Kosher ist erstmal eine romantische Komödie über zwei Menschen, die sich lieben und zusammen sein wollen. Und die Umstände ist der Grund, warum es auch eine Komödie ist.
Die Umstände, die haben es in sich. Maria, eine deutsche Biologin, und die israelische Barbesitzerin Shira sind frisch verliebt ineinander und wollen heiraten. Aber Shiras Großmutter Bertha legt ihr Veto ein. Die Ehe zwischen ihrer Enkelin und einer Deutschen darf nicht stattfinden.
Entschuldigung, aber das war mein Ernst. Du wirst nicht heiraten. Das kommt gar nicht in Frage. Schon gar nicht Evas und Adolfs Brut. Jetzt setz nicht diesen Blick auf.
Hitlers Brut? Seit wann missbrauchst du den Holocaust als Trumpfkarte?
Seit du festgestellt hast, dass der Schäferstündchen nicht mehr ausreichen und deshalb beschlossen hast, die Deutsche zu heiraten.
Dabei hat Bertha selbst einen heimlichen Liebhaber, den palästinensischen Arzt Ibrahim. In ihrer autobiografisch eingefärbten Liebesgeschichte verbindet Schirill Pelek ernste Themen wie Shoah, Vergangenheitsbewältigung, den israelisch-palästinensischen Konflikt und die Siedlerproblematik in den Rhythmus einer dynamischen Komödie, voller kultureller Missverständnisse und dabei erfrischend politisch unkorrekt.
Und ich habe mir gedacht, das wäre schon ganz schön, einmal nichts zu ignorieren, alles in einem Topf reinzuschmeißen, um zu sehen, was passiert, wenn es wirklich kracht. Wirklich alle Bomben auf einmal explodieren zu lassen, statt zu sagen, das darf man nicht sagen, das darf man nicht ausprobieren, das darf man nicht denken, vor allem nicht laut sagen, bestimmte Sachen. Aber erstmal war es auch sehr, sehr wichtig, alles mit viel Respekt und Liebe zu tun und deswegen auch die Entscheidung, eine romantische Komödie daraus zu machen. Weil wenn es um Liebe geht, wenn es um Menschen geht, dann darf man auch viel mehr sagen.
Humor hilft bei brisanten Themen. Sehr originell, frech und mit erfrischend schwarzem Humor setzt sich auch der halbstündige Studentenfilm Mazel Tov Cocktail mit den deutsch-jüdischen Klischees auseinander. Dima, ein jugendlicher Halbstarker, Sohn russisch-jüdischer Einwanderer, führt den Zuschauer durch das Labyrinth seiner jüdisch-russisch-deutschen Identität und erzählt von Begegnungen mit Antisemiten und vermeintlichen Philosemiten.
Sie haben den Mixer richtig verstanden. Ich bin Jude. Richtiger, lebendiger Jude.
Jude?
Ob Komödie, Melodrama oder Tragödie, ob Spiel oder Dokumentarfilm, auch dieses Jahr präsentiert das Festival ungewöhnliche Filme über Israel, über jüdisches Leben in Deutschland. Dabei geht es immer wieder auch um neue Blickwinkel, neue Auseinandersetzungen mit alten Klischees und festgefahrenen Sehgewohnheiten. Vor 26 Jahren begann das Festival des jüdischen Films mit 8 Filmen in 8 Kinos. Dieses Jahr, unter erschwerten Bedingungen, sind es 44 Filme in 8 Kinos. Für seine Gründerin ist es das letzte Festival. Nach 26 Jahren zieht sie sich von der Leitung zurück. Für Nicola Galina hat das Festival gerade in Corona-Zeiten eine ganz klare, wichtige Funktion.
Ich denke, um Ressentiments oder Vorurteile abzubauen, muss man sich kennenlernen. Ja? Und das kann man über den Film wunderbar machen. Ja, nicht jeder kann nach Israel fahren, aber jeder kann tolle Geschichten aus Israel erleben mit unserem Festival.
Das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg, Jews with many views, ist das Motto in diesem Jahr. Wolfgang Martin Hamdorf hat berichtet, der Zentralrat der Juden ist im Juli 70 Jahre alt geworden. Das Gremium feiert nach und zwar nächste Woche mit einem Festakt in der neuen Synagoge in Berlin. Angela Merkel kommt auch gratulieren. Der Journalist und Kommunikationsberater Micha Guttmann war 4 Jahre lang Generalsekretär des Zentralrates. Guten Abend, Herr Guttmann.
Guten Abend.
Herr Guttmann, nach außen gilt der Zentralrat als Sprachrohr der Juden in Deutschland. Wie viel Macht hat er denn eigentlich nach innen gegenüber jüdischen Gemeinden?
Ja, die Gründung des Zentralrats war so, dass Landesverbände ihn gegründet haben. Und Landesverbände haben sich natürlich eine bestimmte Macht, ihre eigenen Tätigkeiten zu verwalten, erhalten und auch in die Satzung geschrieben. Das bedeutet, dass der Zentralrat zwar die Leitlinien sozusagen verabschieden kann, aber die einzelnen Entscheidungen, wie Gemeinden sich ausgestalten, wie Gemeinden arbeiten, welche Schwerpunkte Gemeinden setzen, das wird in den einzelnen Gemeinden entschieden. Das bedeutet, dass der Zentralrat zwar etwas ansagen kann und seine Stimme erheben kann, durchsetzen kann er in den Landesverbänden und in den Gemeinden nur wenig.
Und er ist auch Rabbinern gegenüber nicht weisungsberechtigt oder kann die auch nicht anstellen, was man vielleicht denken könnte, wenn man von den Kirchen denken kommt.
Überhaupt nicht. Nein, die Rabbiner werden von den Gemeinden angestellt und auch wenn es eben das Vertrauensverhältnis nicht mehr gibt, können sie auch von den Gemeinden entlassen werden.
Das heißt, im Judentum ist gar nicht so viel zentral, wie das Wort Zentralrat suggeriert.
Nein, das ist ja so eine typische alte Bezeichnung. Heute würde man bei einer Gründung sicher einen anderen Namen wählen. Wir dürfen ja nicht vergessen, 1950 die Situation damals, der Zentralrat musste gegründet werden, weil es eine wichtige Aufgabe gab, sich um die Opfer, um die überlebenden Opfer des Holocaust und der Nazizeit zu kümmern. Und das war eine Riesenaufgabe, die der Zentralrat damals stemmen musste, zusammen mit den Behörden der Besatzungsmächte und jüdischen Hilfsorganisationen.
Sie waren ein ganz kleines Kind, als der Zentralrat gegründet wurde. Wie war das Klima damals zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen?
Natürlich schwierig. Ich habe das natürlich nicht jetzt persönlich miterlebt, nur durch meine Eltern, die illegal in Berlin überlebt haben, die also nicht im Konzentrationslager waren. Es war so, dass die Aufgaben natürlich überwältigend waren. Die Menschen waren krank, es gab keine Wohnung, es gab nichts zu essen. Und hier war die Hilfe gefordert und die Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden war teilweise gut, teilweise aber auch sehr schlecht, weil es eben in den Behörden noch immer Menschen gab, die in der Nazizeit auch Aufgaben, behördliche Aufgaben wahrgenommen haben. Und da kann man sich denken, dass da doch viele Nazis noch drunter waren.
Das Gremium heißt Zentralrat der Juden in Deutschland und nicht etwa der deutschen Juden. Wie wichtig ist denn diese Bezeichnung?
Damals war sie sehr wichtig, absolut wichtig, weil es war nicht sicher, ob es weiter jüdische Gemeinden in Deutschland geben wird, jüdisches Leben überhaupt. Und der Begriff deutsche Juden war damals für Juden sehr schwierig geworden. Abgesehen davon, dass natürlich sehr viele in der Shoah auch nicht überlebt haben oder ins Exil gegangen sind.
Das heißt, er war eigentlich auch unzutreffend für viele Juden, die damals in Deutschland lebten. Die kamen dann oft eher über die Camps, Displaced Person, kamen also aus Polen und solchen Ländern.
Richtig, genau so war es. Und deswegen der Name Zentralrat der Juden in Deutschland. Diese Einstellung hat sich lange gehalten, über viele Jahre. Und ich würde sagen, so in den 70er Jahren mit meiner Generation, die damals Abitur machte, war die Diskussion, bleiben wir in Deutschland nicht. Viele meiner Freunde sind ausgewandert, aber ich zum Beispiel und auch viele andere Freunde sind hier geblieben. Und deswegen war damals der Umschwung, man bleibt hier oder viele bleiben hier, jüdisches Leben kann hier wieder stattfinden, aber der Name blieb eben noch weiter.
Sie waren Generalsekretär des Zentralrates in ganz besonders wichtigen Jahren, 1988 bis 1992. Das sind dann Jahre, in denen viele Juden aus Ländern der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Wie prägend ist diese Zeit bis heute?
Sehr prägend. Es war damals ganz klar, wenn der Zuzug nicht hierher kommen würde, würde es über kurz oder lang kein jüdisches Leben mehr in Deutschland geben. Es gab 30.000 Mitglieder ungefähr zur Zeit 1989. Die Gemeinden waren stark überaltert und es war die Chance, wieder jüdisches Leben hier in Deutschland zu etablieren. Mit Problemen, die es intern und extern gab.
Man muss dazu vielleicht sagen, heute sind ungefähr 90% der Jüdinnen und Juden in Deutschland, stammen aus Ländern der Ex-Sowjetunion oder sind Kinder und Enkel von solchen Menschen, die aus der Ex-Sowjetunion kommen. In Gemeindeblättern findet man manchmal nur noch Russisch, manchmal Deutsch und Russisch. Man kann auf Gemeinden treffen, wo nur Russisch gesprochen wird. Haben Sie die Probleme damals so eingeschätzt, dass die so groß kommen würden?
Also wir haben Probleme gesehen, vor allen Dingen auch der Integration damals, Wohnung zu finden, Arbeit zu finden. Wir haben uns trotzdem sehr vehement für den Zuzug eingesetzt und die Bundesregierung auch überzeugt davon, dass er stattfinden musste. Die eigentlichen Probleme, die habe ich damals in der Schärfe nicht gesehen. Aber selbst wenn ich sie gesehen hätte, war die Entscheidung richtig. Heute finden wir in der Tat einen Umschwung in der Struktur der jüdischen Gemeinden. Es gibt viele aus der zweiten, dritten Generation, die integriert sind in den Gemeinden. Aber es gibt eben auch viele, die außerhalb der Gemeinden stehen.
Wenn ich mich mit nicht-jüdischen Deutschen unterhalte, dann höre ich manchmal, der Zentralrat, das sind die, die immer meckern und mahnen. Herr Guttmann, als Kommunikationsberater, wie günstig ist denn dieses Image des Mahners?
Ja, das Image des Mahners ist immer zweischneidig. Aber man muss sagen, das Problem ist, es gab damals in den 50er, 60er Jahren und auch später wenige Organisationen, die sich tatsächlich für jüdische Interessen eingesetzt haben, die sich der Vergangenheit erinnert haben und auch die Bedeutung der Vergangenheit immer wieder betont haben. Wenn sie es getan haben, haben sie es betont in Reden, in sogenannten Sonntagsreden, aber die Taten fehlten. In der Entschädigungsgeschichte, in anderen Geschichten, die mit dem Verhältnis zum Staat Israel zu tun hatten, etc. Und da war der Zentralrat sozusagen hineingerutscht in die Rolle des Mahners, obwohl er dies nicht explizit wollte.
Wenn Sie zurückblicken, 70 Jahre, ist das Verständnis gewachsen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen?
Also ich bin der Meinung, ja. Es hat sich etwas verändert. Die Vergangenheit spielt bei vielen nicht mehr die Rolle, die es natürlich vor 50 Jahren gespielt hat. Dennoch muss ich sagen, sind die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, damals, ich war von 1988 bis 1992 Generalsekretär, damals begann es schon dieser, dass es akzeptiert wurde, jüdisches Leben in Deutschland und nicht mehr in Frage gestellt wurde und nicht mehr immer nur verbunden wurde mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist wichtig für alle, für Juden und für Nicht-Juden, sehr wichtig und prägt auch die Gegenwart, aber sie darf die Gegenwart nicht sozusagen überstülpen.
Wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt, ist inzwischen häufig die Rede von neuem Antisemitismus. Wie sehen Sie das?
Positiv sehe ich es natürlich nicht, aber es ist so, dass es sicher einen neuen Antisemitismus gibt, gespeist aus vielen Quellen. Wir haben aber immer, und da muss ich sagen, wenn wir in die Vergangenheit Untersuchungen sehen, wir haben immer einen Prozentsatz von rund 20% plus minus gehabt, die latent oder offen antisemitisch waren in der deutschen Bevölkerung. Und dieser Prozentsatz hat sich meiner Meinung nach nicht groß verändert.
Der Zentralrat der Juden wird 70 Jahre alt. Darüber habe ich mich mit Michael Guttmann unterhalten. Er war 4 Jahre lang Generalsekretär des Gremiums und moderiert in unserem Schwesterprogramm, dem Deutschlandfunk, die Sendung Shalom. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.